Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Ich bin Nina, Desired-Redakteurin. Und ich kann auf jeden Fall schon mal so viel verraten. Diese Folge wird ja interessant für alle sein, die aktuell irgendwie unzufrieden in ihrem Job sind oder ja irgendwie nicht so wissen, mit welchem Beruf sie langfristig glücklich werden können. Dafür habe ich mir heute eine Expertin eingeladen. Das ist Marion Hochwimmer. Sie hat zusammen mit Stefanie Losert Aha Retreats gegründet. Das ist so ein Coaching-Programm rund um das Thema berufliche Neuorientierung. Ja, Marion, erstmal hallo.
Hallo.
Kannst du vielleicht mal erklären, wie ihr beide darauf gekommen seid, Aha Retreats zu gründen? Also welches Problem habt ihr gesehen, was ihr irgendwie lösen wolltet?
Ja, gerne. Das war jetzt nicht so der klassische Weg. Wir wollen unbedingt ein Business gründen und wo gibt es noch einen Markt dafür? Sondern das ist einfach total aus dem eigenen Bedarf entstanden und war auch ein Prozess. Also ich hatte das anfangs überhaupt nicht vor Augen. Initiiert habe es ich, und zwar, weil ich genau an dem Punkt war. Also ich war quasi meine Zielgruppe und zwar ja ganz normal in der Corporate-Welt gearbeitet, eigentlich im Außen ein Traumjob, und irgendwann war ich einfach an dem Punkt unzufrieden, orientierungslos. Ich habe schon so viel ausprobiert im Leben und wusste dann nicht, na, was soll ich jetzt noch ausprobieren, wie kann ich irgendwie im Job glücklich werden, wie kann ich mich verwirklichen, wie kriege ich wieder die Passion, und war dann in einer Neuorientierungsphase, ein Jahr lang, und habe da ganz viele Dinge gemacht, Persönlichkeitsentwicklung angefangen, Yoga begonnen, alleine auf Reisen zu ganz vielen Meetups, ganz viel gelernt über mich, meine Stärken entdeckt, und habe dann auf diesem Weg die Steffi kennengelernt, die ja richtige Trainerin und Coach ist, ausgebildete Stärkencoach. Und vorher hatte ich schon mit Design Thinking zu tun, aber einfach im ganz anderen Kontext, in dem klassischen mit Produktdesign, und dachte aber, irgendwie kann man diese Methode auch anders anwenden, und zwar um sein Leben zu gestalten. Und so haben sich diese Stückchen zusammengefunden, und dann war es eigentlich erstmal so, dass ich bereit war zu kündigen und diese Welt von vorher zu verlassen, ohne aber genau zu wissen, wo es hingeht. Und dann das mit Aha Retreats, dass das jetzt ein Coaching-Programm wird, genau eben für berufliche Neuorientierung, hat sich dann halt auch geformt mit Steffi zusammen, die das dann, also meine, ja, mein Input quasi geformt hat in ein Programm. Und genau, und so ging es dann so lean, wie man so schön sagt, los, dass wir das einfach ausprobiert haben mit 16 Teilnehmern. Und es hat super geklappt, und seitdem haben wir das richtig entwickelt, dass es so eine richtige, die Menschen zu einer Neuorientierung bringt, und zwar halt in die Richtung zu ja, einem Job mit Sinn und mehr, ja, mehr Purpose wieder im Leben.
Du hast gerade schon das Stichwort Design Thinking genannt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bis zur Vorbereitung auf diesen Podcast noch nie davon gehört. Kannst du mal irgendwie so in einfachen Worten erklären, was das genau ist?
Ja, genau, also wir wenden es ja dann anders an, aber das klassische Design Thinking, das entsteht aus dem Produktdesign, ist eine Kreativ- und Innovationsmethode, um Produkte zu entwickeln. Und ja, die Besonderheit ist eben, dass sie user-centric, also dass es sich immer um den potenziellen Kunden dreht, was der braucht, nicht nur interpretiert, sondern wirklich, was der braucht. Und dass es erstmal eine Problemphase gibt. Also nicht gleich auf die Lösung aufspringen und wir entwickeln jetzt XY, sondern erstmal überhaupt wirklich sich ganz lang mit dem Problem auseinandersetzen. Denn nur wenn man das versteht, kann man darauf dann eine Lösung finden. Genau, und das ist eben in diese zwei Phasen unterteilt, Problem und die Lösungsphase. Und daraufhin kommen dann kreativ neue Ideen zustande in einer Gruppe, einer interdisziplinären Gruppe. Das ist auch noch eine Besonderheit bei Design Thinking, dass nicht die Produktmanager alleine vor sich hin entwickeln, sondern da eben ganz, keine Ahnung, potenzielle Kunden zusammensitzen oder sogar der Hausmeister oder die vom Marketing, und eben jeder seine Perspektive da reinbringt, weil die Produkte werden ja nicht immer nur für die Produktdesigner dieser Welt entwickelt, sondern für ganz eine andere Zielgruppe. Und genau, und so kommen da ganz verschiedene Perspektiven zusammen und entstehen dann eben die Produkte in Prototypes Und die Prototypes sind unfertige Produkte, die dann ganz schnell rausgeschmissen werden an den Markt, um immer zu lernen. Also nicht 5 Jahre was entwickeln, sondern ganz schnell raus, austesten und dann sehen, kommt es an und wenn nicht, an welchen Stellschrauben muss jetzt nochmal gedreht werden. Irgendwann ist es dann fertig.
Okay, also Design Thinking ist dann also nicht so etwas, dass ich da mal irgendwie so ein Buch drüber lesen kann und dann kann ich das für mich selber irgendwie anwenden, sondern ich muss dafür irgendwie in einen Workshop gehen und zusammen mit anderen Leuten arbeiten.
Ja, genau. Das ist so ein großer Teil davon, dass man da in einer ja, interdisziplinären Gruppe zusammenarbeitet.
Okay, und also wie kann ich mir das vorstellen? Dann kommen bei euch, ich sag mal jetzt, du hast jetzt gerade vorhin genannt, irgendwie so 16 Kursteilnehmer, die sitzen halt zusammen und alle wollen irgendwie ja beruflich sich neu finden. Jeder hat ja wahrscheinlich komplett andere Lebensläufe, andere Vorstellungen. Wie läuft das ab? Also wie fangt ihr zum Beispiel an?
Genau, also wir haben jetzt eben diese Methode adaptiert auf Live-Design und die Methode hat drei ja, Phasen. Also die erste Phase ist Verstehen und bei uns ist es dann eben sich verstehen, also sich selber verstehen. Die zweite Phase ist dann die Ideation heißt die, also die Ideensammlung. Und die dritte Phase ist dann die Umsetzung. Und bei uns ist das so aufgebaut, die erste Phase, da haben wir einen Online-Kurs entwickelt und das beschäftigt sich einfach mit dir. Also ganz viele Selbsterkenntnisse. Und das sind eigentlich die großen Aha-Momente und das Fundament. Und wenn das nicht steht, das ist so der Auslöser, warum so viele so orientierungslos sind, weil sie so ziellos rumirren, weil sie einfach nie an dem Kern arbeiten und eigentlich wirklich mal herausarbeiten, was sie gut können, was sie eigentlich wirklich wollen, was sie interessiert und so ein bisschen eine Vorstellung haben von dem Arbeitsleben. Und wenn das nicht steht, können sie auch gar nicht auf die Suche gehen. Das bringt eigentlich gar nichts, sich zu bewerben, weil der nächste Job ist dann dasselbe in grün. Letztendlich ist er dann vielleicht nach einem Jahr wieder nicht der Richtige. Und genau, also diese erste Phase, da haben wir einfach einen Online-Kurs entwickelt, den die so 6 bis 8 Wochen durchlaufen mit ganz vielen Fragestellungen und spielt auch Mindset und Glaubenssätze eine Rolle. Also das spielt sogar eine sehr große Rolle, weil man kann sich die tollsten Dinge ausdenken, wenn viele nie ihre Blockaden überwinden und sich gar nicht trauen, rauszugehen oder sich irgendwo zu bewerben und vom Chef zu behaupten, ja, dann wird es sowieso nicht weitergehen. Und aufbauend auf das ist die zweite Phase, da machen wir Hütten-Workshops und zwar in der Gruppe. Genau. Und da wird es dann richtig kreativ. Da wenden wir dann die ganzen Kreativübungen aus dem Design Thinking an. Also es ist ganz viel mit Post-its und mit Flipcharts und mit Malen. Und ja, ich will nicht zu viel verraten. Also da geht es dann nochmal darum, das Alte zu verlassen und eben mal neu zu denken. Und wir denken immer alle, wir sind so kreativ und doch sind wir sehr kopfgesteuert. Und wenn man ja mal wieder zurück zu seiner Intuition kommen will und auch eine Vision bilden will, dann muss man ja mal wieder freier denken und mal alles zulassen. Das formen wir dann ab einer späteren Stelle, damit es wieder realistisch wird. Weil wir sagen ja jetzt nicht, ja, du sollst jetzt Popstar werden oder irgendwas ganz Unrealistisches. Also das formt sich dann. Und wir nutzen immer Elemente eben mit der Gruppe. Und das ist so wertvoll, diese ganze Perspektive und Fremdeinschätzungen von der Gruppe zu kriegen. Und diese Gruppe gibt dann auch dir auf deine Situation und dein, was du schon so alles kreiert hast, Feedback und Kontakte und ja, einfach ganz viel Input. Also unglaublich viele Hilfe innerhalb kürzester Zeit. Und am Ende dieses Workshops gehen die dann heim mit einem Prototyp, also mit 2 konkreten Prototypen. Das sind Job-Lebenskonstrukte, weil wir sehen das immer ganzheitlich. Dann haben die eben was Handfestes in der Hand. Das ist meistens ganz was anderes als vorher. Und erstellen darauf einen Actionplan. Und mit dem gehen sie dann nach Hause. Und das ist ja dann oft so bei so Workshops, dann ist erst ganz viel Energie und das flacht dann aber wieder ab im echten Leben. Deswegen machen wir da weiter. Also in der Umsetzungsphase geben wir dann noch ein paar Wochen lang ganz viele Umsetzungstipps und Coaching mit und zum Thema Ziele setzen und so weiter. Und außerdem bleibt die Gruppe, die teilen wir dann in 2 kleinen Gruppen auf, bestehen und die arbeiten jede Woche weiter. Also die geben sich dann jede Woche noch ganz viel. Ja, da geht es halt ums Thema Mut tatsächlich dann, ne? Wenn man wirklich mal da eine Veränderung angeht und dann in dieses Chefbüro reingeht und die Kündigung hinlegt, ja, da geht es dann halt wirklich darum, dann braucht man ein unterstützendes Umfeld und das haben die dann untereinander. Und wir sind halt auch noch dabei am Anfang und am Ende und haben auch eine Slack-Gruppe, wo die sich dann alle ja quasi ihr Leben lang, wenn sie möchten, supporten können. Ja, und da haben wir jetzt schon mittlerweile 95, glaube ich, Teilnehmer durchgeführt und das ist Super erfüllend, macht sehr viel Spaß.
Aber also ich kann mir vorstellen, so der erste Schritt muss ja erstmal sein, dass man irgendwie mit seiner aktuellen Situation irgendwie unzufrieden ist. Aber ich glaube, das kennen wir ja irgendwie alle, egal was man jetzt arbeitet, auch wenn man eigentlich ganz glücklich ist. Man fragt sich ja manchmal so, was wäre, wenn, was wenn ich was komplett anderes machen würde, wäre das nicht besser? Glaubst du, dass das so das erste Anzeichen ist, wo man dann handeln sollte? Oder ist es nicht auch völlig normal, sich als Mensch irgendwie ständig zu fragen, ja, was wäre, wenn dies und jenes wäre? Man will ja oft irgendwie das haben, was man gerade nicht hat.
Also tatsächlich ist dieses Was wäre wenn auch ein Punkt aus der Philosophie vom Design Thinking, dass wir sagen, testet alles, soweit es geht, an. Weil diese Luftschlösser bauen und dann, das bringt gar nichts. Man weiß nie, wie es sich in echt anfühlt. Deswegen alles so schnell wie möglich ausprobieren. Also wir haben ganz viele oder auch im Bekanntenkreis höre ich immer, ach ja, ich möchte einen Blog starten. Das wäre so toll, dann könnte ich durch die Welt reisen und könnte auch von überall leben. Dann starte heute einen Blog, dann fang heute an zu texten, dann sieht man nämlich, was da alles zusammenhängt. Ist, kann man immer diese Kreativität bringen? Hat man ständig die Muse, was zu texten? Was ist das Technische? Wie vermarktest du den? Also da kommen dann ganz viele Elemente zum Vorschein, die man vorher überhaupt nicht gesehen hat. Und deswegen ausprobieren. Und daraufhin kommt dann auch wieder das andere Mindset zum Thema Scheitern. Ja, was ist, wenn es nicht klappt oder wenn es dann nicht das Richtige ist. Ja, ist doch gut. Dann kann man was wieder wegstreichen und daraus lernen und Elemente rausziehen und daraufhin weitermachen. Also wir sagen zu jedem, ja, nicht nur immer hätte, sondern einfach mal machen und schauen, wie sich's anfühlt. Aber eben, also wichtig ist dieses Fundament erarbeiten, weil sonst, wir haben so viele Möglichkeiten. Ne? Wir sind die Generation von allen Möglichkeiten und das überfordert. Und diese Überforderung wird nicht weggehen, wenn man überhaupt keinen Filter hat. Und den Filter kriegt man nur, ja, wenn man mal anfängt, sich mit sich auseinanderzusetzen.
Ich frage mich ja auch, also es klingt ja erstmal total schön, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht und dann auch wirklich seinen Traumjob irgendwann mal hat. Was ich mich manchmal frage, ist aber, also ich habe so ein bisschen persönlich die Angst, dass wenn ich jetzt meine persönliche Leidenschaft zum Beruf machen würde, das ist in meinem Fall ist das Kochen, stelle ich mir doch dann irgendwie gar nicht mehr so schön vor, wenn das jetzt auf einmal mein Beruf wäre, ich das unter Zeitdruck machen würde, jeden Tag. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass das etwas ist, was ich mir für meine Freizeit vorbehalte und was ich völlig frei machen kann, ohne dass mir da jemand Vorschriften gibt. Ist das nicht manchmal auch irgendwie so der falsche Ansatz, sich zu fragen, was ist mein Hobby und wie kann ich dieses Hobby zum Beruf machen?
Ja, finde ich auch. Also ich finde, ein Hobby ist ein Hobby und es ist total wichtig, ne, ist eine Balance im Leben. Und genau, also das sagen wir auch so, dass das Business ist dann wieder was anderes. Also was kannst du dir vorstellen, ungefähr 40 Stunden die Woche oder auch länger wirklich zu machen? Und dazu brauchst du eben auch immer noch den Ausgleich, ganz viele andere Sachen wie soziales Umfeld und so weiter und deine Hobbys. Genau, also wir würden nicht empfehlen, dass jemand, weil er gerne singt, Sängerin wird oder eben, weil er gerne kocht, Köchin oder so. Nee, da gibt für den Job sind noch ganz viele andere Themen wichtig.
Also es geht mehr so um die, ja, weiß nicht, irgendwie so allgemeinere Stärken als jetzt wirklich um die Interessen. Kann man das irgendwie so sagen? Also, weiß ich nicht, es geht jetzt mehr zum Beispiel darum herauszufinden, bin ich ein Organisationstalent, als jetzt zu sagen, ich interessiere mich für Geschichte oder so.
Ja, ich meine, da geht es dann natürlich schon teilweise um filigrane Sachen, in was man auch wirklich gut ist in seinem Job. Genau, also es ist der Klassiker eben, viele sagen immer, sie sind Organisationstalent, aber bei den eigenen Stärken spielen ja noch so viele andere Dinge eine Rolle und zu den Stärken kommen auch immer Bedürfnisse, also auch in welchem Umfeld du gerne arbeitest. Zum Beispiel, manche lieben das Homeoffice und für manche wäre es der totale Killer, weil sie einfach untergehen oder eingehen und sie müssen irgendwo ganz viel im Austausch sein, weil sie sonst, keine Ahnung, zu gar keinen Lösungen kommen, weil sie eben alleine nicht Dinge durchdenken können. Jetzt habe ich gerade die Frage noch mal.
Ja, also um was ist, also was genau muss ich herausfinden? Also was ist eigentlich so das, was im Job entscheidend ist? Also wenn es nicht die Hobbys sind, sind es dann eher so Talente oder wie kann ich da
Genau.
setzen?
Ja, genau. Es ist eine Kombination aus ganz vielem, also mit Interessen zum Beispiel. Ich interessiere mich eben sehr für Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie und sowas interessiert mich total. Und aber ich liebe Marketing. Und ich war vorher im Marketing und deswegen war es jetzt für mich nicht so, dass ich auf der Suche war, einfach das weg zu ersetzen. Vorher war ich im IT-Umfeld, jetzt bin ich im Coaching-Umfeld und setze trotzdem Marketing ein, weil es mich interessiert und da ganz viel einbringen kann. Auch ganz viel Kreativität, aber auch Strategie, Konzeption. Also das möchte ich nicht missen, jetzt vom Interessensgebiet. Dann sind aber auch Werte entscheidend. Was für Werte hast du? Wie möchtest du eben leben und arbeiten? Möchtest du immer in ein Büro gehen? Möchtest du in einem Homeoffice sein? Möchtest du in einem Zweierteam sein? In einem großen Team? Möchtest du Solopreneur werden? Dann eben das Thema Stärken. Das ist schon ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt, das besser zu wissen, weil man ja sonst eigentlich in manchen Dingen vielleicht auch gar nicht gut wird, wenn man immer versucht, seine Schwächen auszubügeln, aber in manche Stärken überhaupt nicht ausgeschöpft werden und du womöglich da gewisse Rollen einnehmen könntest, die du nie auslebst.
Was mir jetzt auch so bei diesem ganzen Thema auffällt, also dieses Thema so Selbstverwirklichung und auch so einen Sinn in seinem Job zu finden, das ist ja so ein ganz typisches Thema für unsere jetzige Generation, also dass man nicht mehr einfach so ein 9-to-5 sinnlos Job haben will, sondern ja, da auch irgendwie ständig auf Sinnsuche ist. Ich frage mich aber manchmal, ob das nicht auch so ein bisschen Druck erzeugt, weil es kann ja, wenn man jetzt mal realistisch bleibt, es kann ja nicht jeder wirklich so einen Traumjob haben. So, es müssen ja auch Leute Steuerfachangestellte sein oder Versicherungskaufleute oder so. Also glaubst du nicht auch, dass es manchmal auch Leute gibt, die sich da viel zu sehr einen Druck machen, dass der Job jetzt die Erfüllung schlechthin sein muss?
Also, wie wir das eben sehen, für jeden gibt es eben individuell das Richtige. Und man sollte ja nicht etwas über alle drüber stülpen. Und die Steuerfachangestellte sind, die mögen das ja. Oder hoffentlich, wenn nicht, dann sollten sie es unserer Meinung auch nicht weitermachen, weil dann machen sie ihren Job sicherlich auch nicht gut. Aber es gibt ja Menschen, die eben genau das gerne machen und die genau darin gut sind, weil sie sehr ja, stark sind im detaillierten Arbeiten und mit Zahlen und so weiter, was man so macht als Steuerfachangestellte. Und ich bin schon der Meinung, dass es für jeden, also ich mag das Wort Traumjob nicht, aber den richtigen Job für einen gibt, weil eben jeder sucht was anderes und manche, also mein Freundeskreis oder auch meiner Familie, die suchen andere Dinge als ich. Und das ist total in Ordnung, solange sie dabei glücklich sind. Und unserer Meinung ist es halt auch wichtig, ihre Potenziale auszuschöpfen und einfach dann so das Richtige machen für sich. Aber was halt ich schade finde und nicht geht, ist, wenn alle jammern und sagen, sie sind unzufrieden und sie machen dann so Dienst nach Vorschrift, weil dann wird kein Wandel entstehen, dann ist nur so Griesgrämigkeit, dann ist nur Negativität und das zieht halt dann Kreise. Und das, finde ich, ist schon sehr verbreitet bei uns.
Glaubst du auch so, dass wenn man jetzt gerade aktuell den Traum hätte, ja, ich möchte so ein digitaler Nomade sein, also überall auf der Welt am besten arbeiten können, also jetzt mal ganz klassisch gesprochen, so mit dem Laptop am Strand quasi sitzen und super flexibel von überall arbeiten, sind wir schon so weit, würdest du sagen, dass man das verwirklichen kann, wenn man das aktuell möchte?
Auf jeden Fall. Also ich mach's. Ich bin ja hier in Portugal und war dieses Jahr am Anfang vor Corona auch in Bali und letztes Jahr waren wir in Kapstadt. Also wir kennen da sehr viele in diesem Netzwerk, die das sind. Aber ich möchte da auch nochmal sagen, ist alles auch in echt anders, als man sich's vorstellt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man hier sitzt und juhu und das Geld fließt einfach. Also irgendwie muss man auch es erarbeiten und meiner Meinung nach macht's viel mehr Sinn, richtig aufzugehen im Job, weil auch wenn ich jetzt hier am Strand sitze, arbeite ich noch und möchte auch gerne arbeiten, weil ich kann nicht 8 Stunden am Strand sitzen. Irgendwann geht einem das Geld aus. Also muss man was für sein Gehalt tun und das lieber mit was einem gefällt. Und viele in diesen Gruppen sagen denen dann, ja, dann lehr coden, weil das ist der Job, wo du dann digital als Nomade unterwegs sein kannst. Ja, um Gottes Willen, 40 Stunden die Woche coden, nur damit du dann in Bali sitzen kannst, das ist ja schrecklich. Das wird diese Person keine Woche durchhalten, wenn sie da keine analytischen Fähigkeiten oder so hat. Aber ansonsten ist das natürlich schon ein Lifestyle, der, ja, ist quasi die ultimative Freiheit. Aber dennoch kommt es nicht einfach so. Also das muss man sich erarbeiten. Und da wieder der Appell, erstmal rausfinden, was wirklich zu dir passt und was du dann da drumherum kreieren kannst. Dann fällt auch alles leichter.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ja jetzt gerade durch die Corona-Pandemie viele Firmen gemerkt haben, dass es doch auch irgendwie geht mit digitaler Arbeit und mit flexibler Arbeit von zu Hause aus oder von überall auf der Welt aus. Auf der einen Seite das, aber auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass es aktuell auch sehr schwierig ist, in die Selbstständigkeit zum Beispiel überzugehen, weil das ja schon auch nichtsdestotrotz auch irgendwie eine unsichere Situation ist und jetzt ja gerade auch viele Selbstständige durch die Krise wahrscheinlich auch Kunden verloren haben, vielleicht ja gar keine Aufträge mehr haben. Glaubst du, dass es aktuell tatsächlich eher schwierig ist, sich selbstständig zu machen? Also ich kann mir vorstellen, dass ja viele von euch, die jetzt auch nach einer beruflichen Neuorientierung suchen, vielleicht ja auch diese Überlegung haben, möchte ich überhaupt noch in einem festen Angestelltenverhältnis arbeiten oder lieber ja, freier arbeiten?
Ja, schwierig zu sagen, weil andererseits kann man, wenn man es wieder andersrum betrachtet, auch sagen, dieses vermeintlich Sichere in dieser Corporate-Welt ist auch gerade nicht mehr sicher, ne? Es werden so viele entlassen. Und mit der Selbstständigkeit verlässt du dich ausschließlich auf dich und deine Fähigkeiten. Ja, quasi hast es in dem Sinne unter Kontrolle, dass du aus deiner eigenen Kraft was erschaffst. Aber ja, ich meine, es gibt jetzt natürlich auch viele Chancen. Es gibt jetzt vielleicht auch Gebiete, wo ja, die einfach die Gewinner jetzt sind, die schon sehr digital aufgestellt sind. Online-Kurse, Anbieter und sowas. Also von daher kannst du jetzt nicht pauschal beantworten, es liegt in allem eine Chance auf jeden Fall.
Was ja bei euch auch so ist, also zu euch kommen ja, glaube ich, auch eher Leute, die schon mitten im Berufsleben stehen, schon einige Jahre irgendwo gearbeitet haben, dann denken, ja, ich muss mich irgendwie neu orientieren. Müsste aber so dieses ganze Coaching und diese Überlegungen, müsst ihr nicht schon viel früher anfangen? Also zum Beispiel in der Schule. Also wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, ja, da gab es mal so die ersten Angebote, irgendwelche Infoveranstaltungen zu Berufen, aber das waren auch oft sehr so Oldschool-Berufe, die, also so sieht die Jobwelt heutzutage gar nicht mehr aus. Und diese Jobs, die es heutzutage gibt, ich glaube, Lehrer wissen darüber wahrscheinlich selbst auch am wenigsten, ohne jetzt den Lehrern jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber also ich glaube, man weiß so als ja, Jugendlicher oft gar nicht, was es da draußen alles gibt und denkt dann oft so naiverweise, gerade wenn man studieren will, naja, ich studiere zum Beispiel Kunstgeschichte und dann arbeite ich an einem Kunstmuseum, aber so sieht ja die Realität gar nicht aus. Glaubst
Ja,
du,
das
wann
stimmt.
sollte man auch mehr irgendwie mal in Schulen schon ansetzen, irgendwie mit dieser Orientierung?
Ja, es wird auf jeden Fall viel bringen. Also einfach allgemein diese Denke und der Ansatz, dass es um Individualität geht, ne? Ich meine, im Moment ist ja das Schulsystem so, du bist schlecht in einem Fach, dann kriegst du Nachhilfe. Und das heißt, deine Schwächen sollten ausgebügelt werden, aber es werden irgendwie die Stärken nicht gefördert. Und das ist halt schade, weil, ja, wenn zum Beispiel jemand künstlerisch total begabt ist, dann wird das so abgetan, aber vielleicht entsteckt da ja ein richtiges Talent drin. Das finde ich halt schon wert, das zu betrachten und dann daraus was zu machen. Natürlich ist Mathe auch wichtig, aber wenn jemand da einfach gar keine Begabung hat, dann wird er die nicht bekommen. Das wird nichts mehr, aber dann sollte er das einfach shiften auf die anderen, ja, Stärken. Ja, die Steffi, also meine Co-Gründerin, die macht stärkenorientierte Schulungen an Schulen, tatsächlich für Abiturienten. Und das ist unglaublich, weil die zahlen das teilweise aus ihrem Taschengeld, ne? Also
Ja,
die
das.
Schüler haben selber daran total Interesse. Und danach, die sind dann richtig erleuchtet und sagen, wow, sie haben davor sich halt gar nicht gekannt. Genau. Und wie du sagst, das ist so, die wissen dann eigentlich gar nicht, was sie studieren sollen. Die sind total, ja, mache ich halt das, was jeder macht. Studiere ich halt BWL oder keine Ahnung. Halt, aber letztendlich. Ja, merken dann eben die meisten so Ende 20, so nach den ersten 3, 4 Berufsjahren, aha, jetzt bin ich die ganze Zeit den Weg gegangen, aber warum eigentlich? Der passt gar nicht zu mir. Also ich lebe eigentlich nur dahin, so. Und das sollte auf jeden Fall schon vorher passieren, ja. Wäre schön.
Ich finde es aber auch alles gar nicht so einfach, weil ich finde, wenn man sich mal Stellenanzeigen anguckt, dann wirkt das doch immer alles sehr, ja, es ist alles in einem sehr engen Rahmen. Also wenn dann zum Beispiel, man liest dann irgendwie so die Jobvoraussetzungen, die man für eine bestimmte Stelle haben muss, da steht dann manchmal, bitte so und so viele Jahre in der Führungsposition und dann noch irgendwie ein Praktikum hier und da und am besten kannst du noch diese 5 Softwareprogramme, wo man ja sofort schon denkt, okay, nee, kann ich nicht, dann diese Stelle schon mal nicht. Glaubst du, man sollte sowas einfach ignorieren und sich dann einfach immer trotzdem bewerben?
Teilweise eigentlich schon, ja, weil es ist wirklich utopisch und normalerweise kann das nie jemand erfüllen. Und tatsächlich haben die Firmen ja immer ein Problem mit zu wenig Bewerbern oder mit den falschen Bewerbern. Ja, kein Wunder, weil eben genau die Stellenausschreibungen teilweise nicht richtig sind. Und ich glaube aber auch, dass da schon sich die Dinge verbessern und moderne Unternehmen, die führen ja, haben ja auch ganz andere Recruiting-Prozesse als dieses klassische. Ja, Ausschreibung mit diesen ganzen Anforderungen und jetzt bewerbt euch mal, weil es ist ja jetzt auch ein bisschen mehr ein Arbeitnehmermarkt geworden, also dass ja manche ja wirklich Probleme haben, gute Kandidaten zu finden. Von daher auf jeden Fall alles immer probieren, weil ich meine, man ist dann sonst nur am Punkt von vorher. Das ist das Schlimmste, wo wir wieder beim Thema Scheitern sind. Sich lieber trauen.
Also sollte man dann, ich sag mal, wenn man jetzt so eine Stelle gefunden hat, wo man sich denkt, naja, klingt eigentlich super interessant, aber ich kann diese paar Punkte, das kann ich gar nicht nachweisen in meinem Lebenslauf, sollte man das dann einfach auch im Bewerbungsgespräch, wenn man denn eingeladen würde, das einfach lieber gar nicht ansprechen und mehr auf seine Stärken verweisen oder da ruhig ganz ehrlich sein?
Ich denke, sie würden es ja dann eh rausfinden, also eher ehrlich sein, aber was halt auf jeden Fall immer punktet, so eine richtige Motivation, ne? Wenn man richtig Bock hat auf dieses Unternehmen und auf den Job, dann ja, bereite dich vor und bring dich ein und bring dann schon Lösungen, weil oft wissen die doch selber gar nicht, wie sie diese Stelle kreieren wollen. Es macht ja auch viel mehr Sinn, Stellen um gewisse Menschen herum zu kreieren. Und wenn er jetzt vielleicht nicht alles 10 von 10 abdeckt, aber 8 von 10, dann kann er diese zwei Dinge ja wahrscheinlich währenddessen auch lernen, aber bringt halt diese anderen Sachen oder vielleicht was ganz Neues ein. Da würde ich lieber ehrlich sein und habe halt dann eben Punkten mit, ja, einfach mit was Eigenem, mit eigenen, also Proaktivität. Und das sind wir wieder beim Thema, wenn jemand weiß, was er gut kann und ihn interessiert. Und das kommt ja dann auch rüber, das versprüht er. Und auf der anderen Seite muss ja was ankommen. Warum soll dieser Recruiter oder Personaler, der jemanden einstellt, dich nehmen? Ne? Das ist halt, wenn man dann nur sagt, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was mich so interessiert und das, was ihr angefordert habt, kann ich auch nicht. Na, dann wird er natürlich wenig Chancen haben.
Aber das ist ja auch ganz essentiell, also seine Stärken zu kennen und die dann auch überzeugend rüberzubringen. Das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe auch in der letzten Folge hatten wir Laura Wellnitz da. Das ist auch ein Coach. Die macht so Sprachtraining und Selbstbewusstseinstraining. Und sie hat die Erfahrung gemacht, dass zu ihr vor allem Frauen kommen, weil es vor allem Frauen sind, die sowohl privat als auch beruflich Probleme haben, ja, selbstbewusst zu ihren Stärken zu stehen und nicht immer alles so, ja, klein zu reden. Habt ihr die Erfahrung auch gemacht, dass vor allem Frauen da Hilfe benötigen?
Ja, zu uns kommen auch mehr Frauen. Und ja, ich denke, generell ist es schon so, dass Männer sich besser verkaufen. Selbst wenn sie es nicht können, verkaufen sie sich besser. Haben wir jetzt auch gemerkt, als wir Freelancer gesucht haben. Das war wirklich interessant. Die Frauen sagen dann oft, ja, ich weiß nicht, ich werde es dann rausfinden, ob ich es kann, aber ich weiß es noch nicht. Und dachte ich will jetzt was anderes hören. Ich will natürlich hören, dass du sagst, ja klar kriege ich das hin, weil warum soll ich dich dann nehmen und in dich investieren? Ja, also
Ja, es ist oft
schade,
so, glaube ich,
aber.
diese falsche Bescheidenheit und man möchte jetzt nicht so,
Genau.
ja, irgendwie arrogant oder so rüberkommen, denke ich mir oft bei Frauen.
Genau.
Ja.
Ja, ich kenne es auch von mir. Und genau daran. Sollten wir Frauen arbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Schlusswort. Wir kommen nämlich jetzt schon langsam zum Ende. Vielleicht kannst du aber auch noch mal kurz erklären, wenn man jetzt irgendwie Interesse hat, an so einem Workshop mal teilzunehmen. Wie geht das? Und also kann ich das jetzt gerade auch online in Corona-Pandemie-Zeiten machen?
Ja, zum einen haben wir ein kostenloses Webinar, kann sich jeder unverbindlich anhören. Da stellen wir auch die Design Your Life Methode nochmal ausgiebig vor und geben schon ganz viele Impulse und auch eine Struktur mit, kann jeder schon gleich anwenden. Und wir bieten einen Online-Kurs, eben der zum, ja, Erforschen von sich selbst. Ein Stärkenkurs ist auch dabei, hat die Steffi mit dem Stärkenradar zusammen entwickelt. Ist so angelehnt an dem Strength Finder, den vielleicht viele kennen. Ist dann die deutsche Version. Genau, der ist dabei und spuckt dann auch die 8 Top-Stärken aus und mit alles, was damit zusammenhängt, eben welchem Umfeld man gut arbeiten kann und welche Bedürfnisse man braucht, damit zusammenhängen. Genau, und wer dann weitermachen möchte, ist dann eben das größere Programm mit dem Workshop und mit der Umsetzungsphase. Aber das
Okay.
davor ist alles online bei freier Zeiteinteilung.
Na super, ich packe das auf jeden Fall auch den Link dazu noch in die Folgenbeschreibung. Dann könnt ihr das ganz einfach finden. Ansonsten, ja, an unsere Hörer, wenn ihr noch Fragen oder Feedback zur Folge habt, könnt ihr die gerne an podcast@desired.de schicken. Ich bedanke mich dann erstmal für das ja, super informative Gespräch mit Marion. Vielen lieben Dank.
Ja, danke dir. Schön, dass ich da sein durfte.
Okay, dann sage ich tschüss. Tschüss.
Desired, der Podcast.